Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind ein paar anstrengende Tage, die die AfD hinter sich hat. Manche sagen, die Partei ist gerade dabei, sich selbst auseinanderzunehmen. Und die Frage ist eigentlich nur noch, was am Schluss noch übrig bleiben wird. Tatsache ist, der rechtskonservative nationale Flügel in der AfD will immer mehr Macht und Einfluss. Wir klären das gleich genauer. Und es ist Urlaubszeit, aber viele Reisende finden, dass da irgendetwas gründlich schief geht, wenn sie im Sommer mitten in Dubrovnik oder Venedig in einer Menschenmasse stehen. Overtourism nennen das die Experten. Aus dem Ruder gelaufener Tourismus. Woher das kommt und was die Gegenmittel sind, darüber habe ich mit dem Tourismusforscher, ja, so etwas gibt es wirklich, mit dem Tourismusforscher Harald Pechlaner gesprochen. Hier ist übrigens Tobias Armbruster. Hallo. Bei der AfD, da geht es gerade ziemlich zur Sache. Das ist ja bei dieser Partei nichts Neues, aber diesmal geht es bei der Auseinandersetzung tatsächlich um die Partei selbst. Der sogenannte Flügel in der AfD, das ist eine Gruppierung von Mitgliedern am ganz rechten Rand, der will in vielen Landesverbänden das Ruder übernehmen. Das war am Wochenende zu beobachten bei mehreren AfD-Veranstaltungen. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio hat das für uns verfolgt und ich habe sie vorhin gefragt, wie dieses turbulente Wochenende für die AfD denn gelaufen ist.
Also turbulent finde ich tatsächlich eigentlich noch eine freundliche Formulierung. Ich finde, man kann der AfD ganz gut dabei zusehen, welche Richtungskämpfe dort derzeit ausgefochten werden, zum einen, und zum anderen, dass man doch teilweise an Selbstverständlichkeiten scheitert, an bestimmten Formalitäten, wie zum Beispiel in Sachsen, wo es am Freitag eine vielbeachtete Entscheidung des Landeswahlausschusses gab, die dazu geführt hat, dass große Teile der Landesliste nicht zur Landtagswahl zugelassen sind. Und das gab es jetzt, also so Freitag, Samstag waren da die entscheidenden Tage. Da war der NRW-Parteitag des größten Landesverbandes der AfD in Warburg. Da flogen richtig die Fetzen. Dann gab es das sogenannte Kyffhäuser-Treffen in Thüringen, in Leinefelde, dort in der Merzberghalle. Und auch dort konnte man bestimmte Missstimmungen und Spannungen sehen. Also man sieht, die Partei ist im Moment in vielen Ebenen auch ziemlich unter Stress, meiner Ansicht nach.
Nadine, wir hören da jetzt immer, wenn wir über solche Veranstaltungen lesen oder darüber Berichte hören, dann fällt immer wieder der Begriff der Flügel in der AfD, eine Organisation rund um den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Dieser Flügel, kannst du uns das genauer erklären? Was sind das für Leute, die sich da zusammengetan haben?
Ja, das ist interessant, weil man kann auch nicht mal sagen, dass es eine Organisation ist, sondern es ist eher ein lose verbundenes Netzwerk, wo, glaube ich, dann Personen, Parteimitglieder sich dann zugehörig fühlen und dann auch entsprechend verhalten. Aber das ist jetzt auch in Leinefelde bei diesem Treffen nochmal deutlich geworden. Es gibt keine Mitgliedsausweise, es gibt keine Mitgliedsnummern, sondern es gibt halt dann Björn Höcke, der Parteichef und auch Fraktionschef aus Thüringen, der da der unangefochtene Frontmann ist. Dann gibt es noch Andreas Kalbitz aus Brandenburg, der da noch mittut. Dann gibt es bestimmte Mitglieder des Bundesvorstandes, die dort halbwegs wohlgesonnen sind. Aber ansonsten bleibt es eine relativ, ja, ich würde sagen, amorphe und schwer abgrenzbare Truppe. Und ich habe das Gefühl, diese Nicht-Definition, was ist der Flügel eigentlich, wird zunehmend zum Problem für die AfD. Und ich glaube, das hat sie lange unterschätzt. Das hat auch gerade Alexander Gauland, Partei- und Fraktionschef, lange unterschätzt. Und das fällt ihm jetzt richtig auf die Füße.
Was sind denn das für Ansichten, die dieser Flügel zum Beispiel vertritt?
Man kann sich zum Beispiel mal den Facebook-Auftritt vom Flügel anschauen. Da wird schon relativ deutlich gesagt, was man möchte. Wir sind nicht angetreten, um so zu werden wie die anderen. Also das heißt, dass man jegliche Form des politischen Kompromisses, der ja eigentlich in so einer parlamentarischen Demokratie dazugehört, dass man zum Beispiel, wenn man eine Koalition formt, dass man dann halt auch auf die Wünsche des anderen, des Partners irgendwie eingehen muss. Das möchte man alles nicht. Man möchte quasi die reine Lehre der AfD. Andreas Kalbitz, Spitzenkandidat aus Brandenburg, hat das so formuliert, man sieht sich als die Lord-Siegel-Bewahrer, ziemlich pathetisch formuliert, aber so hat er es da ausgedrückt. Man sieht zum Beispiel Zuwanderung kritisch, man sieht Integration kritisch, man sieht bestimmte Aspekte der Energiewende kritisch, man möchte zurück zu einem ja sehr traditionell, ich würde fast schon sagen, autoritär geprägten Gesellschaftsbild. Das alles will man nicht aufgeben und man möchte keine Kompromisse machen und man möchte auch die AfD dahingehend dann auch verändern.
Und der Verfassungsschutz sieht den Flügel als Prüffall, hat ihn also besonders auf dem Schirm.
Nee, er sieht ihn sogar als Verdachtsfall, was dann tatsächlich nochmal die nächste Kategorie ist. Und im Gegensatz zu Prüffall gibt es auch diese Verdachtsfallkategorie, eben wegen bestimmter Kontakte auch ins rechtsextremistische Lager und wegen bestimmter Formulierungen, die aus Reihen des Flügels, vor allem von Björn Höcke, dort immer wieder kamen. Und das war ganz interessant zu beobachten. Die Kolleginnen oder die Kollegen von der dpa, das muss ich jetzt sagen, die haben das sehr gut beobachtet. Die haben nämlich gesagt, naja, so ganz kalt lässt die AfD das doch nicht. Und so gab es einige rhetorische Verrenkungen da am Wochenende zu beobachten in Leinefelde, weil man bestimmte Formulierungen, so Schlagwörter, man könnte jetzt sagen so Buzzwords, bei denen der Verfassungsschutz sofort ganz spitze Ohren bekommt, wie zum Beispiel Bevölkerungsaustausch, die wurden da umschifft und man hat aber ziemliche Verrenkungen unternommen, um dann halt trotzdem das auszudrücken, was man wollte. Ich habe das Gefühl, man gibt es nicht richtig zu, aber auch in der Parteispitze sind einige, die sagen, ja, diese Verdachtsfallgeschichte, das hemmt uns, auch bürgerliche Wähler anzusprechen, die uns dann quasi immer noch so ein bisschen in die salopp formuliert Igitt-Ecke deswegen stellen.
Wie geht denn die AfD-Spitze eigentlich generell mit dem Flügel oder mit dessen Mitgliedern um?
Also ist es so, dass Alexander Gauland als Mitglied des Bundesvorstands, auch als Fraktionschef, nach Leinefelde gereist ist, dort eine Rede gehalten hat. Auch von ihm ist bekannt, er ist zwar jetzt nicht Flügel, ja, Mitglied oder beziehungsweise er zählt sie selber nicht dazu, um es präziser zu formulieren, aber er hat das immer mit einem großen Wohlwollen begleitet. Da kam selten ein Wort der Kritik. Ich fand es ganz interessant, weil Alexander Gauland ist tatsächlich so als der ja mahnende Onkel nach Leinefelde gereist und hat gesagt, ja, man müsse in der AfD auch ein bisschen aufpassen, wenn man bürgerliche Wähler ansprechen will, wenn man vielleicht potenziell in der Zukunft auch mal koalitionsfähig sein will. Und da ist auf offener Bühne Widerspruch geübt worden. Das fand ich wirklich bemerkenswert, sowohl von Andreas Kalbitz als auch von Björn Höcke. Ich habe eine Sequenz mal rausgesucht, wo man diesen Widerspruch ziemlich gut hören kann. Da ist erst Alexander Gauland dran und dann Andreas Kalbitz.
Unser Hauptanliegen besteht nicht darin, einen Raum zu schaffen, in dem jeder alles sagen kann, sondern wir sind angetreten, um unser Land wieder in Ordnung zu bringen. Für dieses Ziel kann man sich auch mal auf die Lippe beißen.
Wir werden uns nicht prostituieren für kleinliche Machtbeteiligung, für Staatssekretärsposten oder zwei Autos mit Blaulicht. Daran haben wir kein Interesse.
Ja, Andreas Kalbitz war das zum Schluss. Und da sieht man halt ganz deutlich, da möchten die jüngeren Flügelvertreter Kalbitz und Höcke wirklich auch bei ihrer verbalen Radikalität bleiben.
Gut, also das war das eine Treffen am Wochenende, das Kiffhäuser-Treffen in Leinefelde in Thüringen. Dann hatten wir am Wochenende noch den AfD-Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen. Und da hat diese, ja, kann man das vielleicht so sagen, Aufspaltung in extreme und in moderate Kräfte, da hat die ja eine ganz große Rolle gespielt, oder?
Ja, es hat den Landesvorstand auseinandergerissen, und zwar den Landesvorstand nicht irgendeines Landesverbandes, sondern des größten Landesverbandes, den die AfD hat in Nordrhein-Westfalen. Das müssen wohl wirklich auch aggressive Szenen gewesen sein. Es ging darum, dass Helmut Seifen, der NRW-Landeschef oder bislang NRW-Landeschef, Kritik geübt hatte an Flügelvertretern, unter anderem an Björn Höcke, aber auch an seinen Vorstandsmitgliedern, die dem Flügel zugerechnet werden. Da ging es um Loyalitätsfragen, also die Frage, wem fühlen Sie sich eigentlich zugehörig? Und Helmut Seifen hat gesagt, naja, bei den Flügelleuten hat er immer das Gefühl, die sind gar nicht dem Landesverband loyal gegenüber, sondern eben nur dem Flügel. Und das hat innerparteilich wirklich, ich würde sagen, na, ihn im Endeffekt jetzt den Kopf gekostet. Es ist jetzt so, es gab einen 12-köpfigen Landesvorstand, davon sind 9 Leute zurückgetreten, Helmut Seifen und diejenigen, die sich als gemäßigt ansehen. Und derjenige, das ist Röckemann, der Co-Vorsitzende, der ist dort geblieben, der gilt als flügelnah und der hat doch gesagt, nee, ich bleibe jetzt bis zum Schluss, bis dann Ende des Jahres neuer Vorstand gewählt wird. Man muss dann gucken, wie das ausgeht. Aber es gibt auf jeden Fall eine, ich würde mal sowas sagen, sowas wie eine destruktive Minorität, die sowas dann auch auseinanderreißen kann. Und es lohnt sich auch noch der Blick in den Norden. Am Wochenende vorher, da wurde nämlich in Schleswig-Holstein ein neuer Landesvorstand gewählt oder eine neue Landesvorständin, Doris von Sein-Wittgenstein, die auch dem Flügel nahesteht, gegen die eigentlichen Parteiausschlussverfahren läuft, weil sie einen rechtsextremen Verein, Verein Gedächtnisstätte, unterstützt hat. Deswegen soll sie eigentlich raus aus der Partei. Und was macht der Landesverband? Er wählt sie als Chefin. Und das sind so Punkte, wo langsam dann halt auch der Bundesvorstand jetzt ins Grübeln kommt. Und am Wochenende, also gestern, wurde dann ein Schreiben über die dpa bekannt, wo der Bundesvorstand dann auch vor rechtsextremen Tendenzen in der eigenen Partei warnt. Freundlich formuliert fand ich das schon wirklich völlig kurios, dass der Bundesvorstand jetzt vor seinen eigenen Leuten warnt und das eigentlich Entwicklungen sind, auf die ja lange auch schon hingewiesen wurde. Man erinnert sich an diesen Spruch von Alexander Gauland, ein gäriger Haufen, und damit war das dann halt auch gegessen, das Thema. Und jetzt zeigt sich, nee, es ist eben nicht gegessen.
Nadine, ganz kurz zum Schluss, können wir dann sagen, die AfD steht kurz vor der Spaltung?
Ich glaube, wir erleben gerade einen neuen Häutungsprozess und ein weiteres Gleiten nach rechts. Der Flügel erstarkt auch in verschiedenen Westlandesverbänden, und man muss halt auch gucken, was ist denn eigentlich mit der Gegenwehr? Und ich finde, moderate und gemäßigte Stimmen, die haben es immer schon schwer gehabt in der AfD, weil sie es auch nicht hingekriegt haben, so ein eigenes Netzwerk zu stricken. Diese alternative Mitte, die dafür eigentlich mal gedacht war, die kommt nicht so richtig aus dem Knick. So hinter vorgehaltener Hand hier in Berlin oder hinter sehr vorgehaltener Hand gibt es halt auch ein paar moderate und gemäßigte Abgeordnete, die sich halt fragen, ob sie da eigentlich noch richtig sind in der Partei, aber auch sagen, jetzt nicht unbedingt sagen, sie wollen austreten, weil sie sagen, ich bin eigentlich politisch völlig verbrannt, weil ich mal in der AfD war, da Karriere gemacht habe und da sich teilweise so ein bisschen eingesperrt sehen.
Nadine, immer super spannend mit dir zu reden. Vielen Dank für diese Information über die aktuellen Vorgänge bei der AfD. Danke dir, Nadine.
Schöne Grüße nach Köln.
Harald Bechlaner, mein Name. Professor für Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Harald Pechlaner, also Uni Eichstätt. Ich habe ihn vorhin angerufen, weil ich mich mit ihm über Urlaub und übers Reisen unterhalten wollte und über die Auswüchse des Massentourismus. Overtourism ist da das Schlagwort, über das ich gerade immer wieder stolpere. Da geht es um übervolle Städte und Sehenswürdigkeiten, die man vor lauter Mitreisenden nicht mehr erkennt. Aber erstmal hat mich dieser Beruf von Harald Pechlaner interessiert. Er ist also Tourismusprofessor. Und ich habe ihn deshalb gefragt, wie ein Mann mit diesem Job eigentlich seinen Sommer verbringt.
Ja, er arbeitet noch, weil das Semester noch am Laufen ist, bis Ende Juli. Und dann wird er auch in den Urlaub gehen. Ja.
Und ist das für Sie sozusagen die Hochzeit, die Hochsaison des Jahres, wo es für Sie Forschungsprojekte oder Objekte en masse gibt, wenn alle Leute in Urlaub fahren?
Zum Teil ja, weil die Gäste an ihren Orten und Destinationen sind. Unternehmen wir auch in der Hochsaison gerne Projekte und Forschungsprojekte. Zum Teil ist es aber auch so, dass man ja natürlich dann auch selbst Urlaub macht und sich immer aber auch Gedanken macht und reflektiert, wie es denn mit dem Urlaub machen so weitergeht.
Gut, dann lassen Sie uns über Urlaub sprechen. Wenn wir uns Städte angucken, wie zum Beispiel Venedig, Barcelona oder Dubrovnik in Kroatien. Können Sie noch irgendjemandem empfehlen, da im Sommer hinzufahren?
Ich gehe davon aus, dass breite Gästeschichten sensibler werden für die Frage, zu welcher Zeit sie zukünftig Destinationen ansteuern. Das sieht man ganz deutlich, weil natürlich zu Hochsaisonen und zu bestimmten Zeiten Attraktionspunkte schwer zu erreichen sind, beziehungsweise einfach dieses Overcrowding, wie wir es auch nennen, dazu führt, dass eben Unzufriedenheit zunimmt. Also ich gehe davon aus, dass es weniger um das Empfehlen oder Nicht-Empfehlen geht, sondern dass auch der Markt sich hier ein Stück weit selbst regulieren wird.
Aber noch haben wir ja den Zustand, dass diese ganzen Städte, die seit Jahren oder Jahrzehnten schon bekannt sind, dass die eigentlich von Jahr zu Jahr immer noch voller werden.
In der Tat ist es so, dass die Attraktivität bestimmter Destinationen dazu führt, dass zunehmend Menschen aus aller Herren Länder Interesse haben, diese Attraktionen zu erleben oder zu besuchen. Es gibt dann ohne Zweifel auch ein bestimmtes Maß der Erträglichkeit beziehungsweise der Sensibilität von Gästen, aber eben auch von Menschen, die sozusagen bereist werden. Wir reden von der sogenannten Carrying Capacity oder die Tragfähigkeit. Es gibt nicht nur eine physische oder eine infrastrukturelle Tragfähigkeit, es gibt natürlich am Ende auch sowas wie eine psychologische Tragfähigkeit. Und die Frage, wann ist zu viel auch wirklich zu viel, die ja schwer vorhersehbar ist, ist dann eben erreicht, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass es nun wirklich zu viel ist und dass man dann eben auch ausweicht.
Und welche Stadt würden Sie sagen, welche Stadt ist da am extremsten, was diese Überlastung der Tragfähigkeit angeht?
Also wenn ich meiner Argumentation konsequent folge, dann lässt sich das so nicht sagen, denn meine Wahrnehmung ist nicht unbedingt die von Gästen. da hat jeder und jede auch doch, wie soll ich sagen, eigene Erfahrungen. Und insofern ist es, kann man nicht sagen, es gibt eine Stadt, die am meisten von Overtourism betroffen ist. Im Übrigen ist es ja natürlich auch so, dass nicht wirklich es Leute gibt, die sich wünschen, in leeren Städten unterwegs zu sein. Ein bestimmtes Maß an Gästegruppen, Touristengruppen und Overcrowding ist ohne Zweifel auch gewünscht, sage ich mal. Ja.
Das heißt, also, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, das heißt, für viele Leute ist es sogar empfehlenswert oder schön, wenn sie wissen, da sind noch 100 andere Leute mit Ihnen auf dieser Brücke oder auf diesem ganz bestimmten Felsenvorsprung in Norwegen.
Es ist so, dass man vielfach nicht alleine sein will. Aber es ist natürlich so, dass wenn man sich nicht mehr bewegen kann oder wenn man nicht mehr die Gelegenheit hat, den Attraktionspunkt auch entsprechend zu erleben, dass dann die Unzufriedenheit steigt.
Wenn wir uns jetzt diesen Overtourism, wenn wir uns das angucken, können wir sagen, das Internet ist daran schuld, dass das alles passiert?
Das kann man so nicht sagen, aber die Digitalisierung und damit das Internet spielt natürlich selbstredend auch eine gewichtige Rolle. Die Digitalisierung hat eine Art von Erlebnis ermöglicht, die es vorher so nicht gab. Die Digitalisierung ermöglicht auch den Verkauf und den Vertrieb des Erlebnisses, so wie es vorher nicht möglich war. Aber es ist immer eigentlich eine Kombination von Faktoren. Die Digitalisierung ist der große Trend rund um das Thema Low-Cost-Airlines. Es ist ein verändertes Kundenverhalten, ich würde sagen der gesellschaftliche Wertewandel, Lifestyles, die da eine Rolle spielen. Also es kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Und wenn sie unglücklich zusammenkommen und zusammentreffen, dann ergeben sich eben diese Faktoren.
Was sind denn eigentlich die Folgen für die Städte, wenn sie sozusagen Opfer von diesem Overtourism werden? Was zeichnet sich da ab?
Also ich gehe davon aus, dass das Tourismusmanagement reagieren muss. Das heißt, Gästelenkung und Steuerung muss das Maß der Stunde werden. Es geht darum, alternative Attraktionspunkte zu bieten. Es geht darum, in Echtzeit zu informieren, wo es gerade Warteschlangen gibt. Man kann dann noch ein Stück weitergehen und sagen, man limitiert gewissermaßen den Zugang zu Attraktionspunkten, verbindet das Ganze mit einem anderen Preissystem, verbindet es mit Zugängen, die über ein Ticketing funktionieren. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man auf Overtourism reagieren kann. Aber was mir wichtig ist zu betonen, ist die strategische Frage. Es geht doch am Ende auch darum, zu hinterfragen, ob das Tourismusmodell, das eine bestimmte Stadt oder Region verfolgt, eben das Richtige ist. Welchen Tourismus will man eben in einer Stadt, in einer Region haben? Das ist eine Frage, die sehr leicht gestellt ist, aber sehr schwierig zu beantworten ist.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern, was eine Stadt zum Beispiel falsch gemacht hat und wie sie es geändert hat?
Das waren viele Städte. Ich denke, das waren sehr viele Destinationen, die zwar interessante Markenkonzepte haben, die aber vielleicht auch zu sehr in quantitativen Kategorien dachten. Also mit anderen Worten, es ging einfach darum, möglichst viele Menschen in die Destination zu bringen. Ein Stück weit auch mit der Überlegung, dass man Betten auslastet, Hotelbetten auslastet. Aber wir müssen von diesem Auslastungsdenken zumindest zum Teil wegkommen und stärker in die Qualität gehen. Qualität bedeutet, dass man sich fragt, welchen Gast will man haben, was bringt er an Wertschöpfung und was sind die Gastgeber und Gastgeberinnen imstande, an Wertschätzung auch zu liefern. Ja? Wertschöpfung und Wertschätzung gehören an dieser Stelle zusammen. Und wenn es zu viel wird, wird es zu viel, dann kann man auch nicht mehr freundlich sein.
Können da die Gastgeber, die Hoteliers, können die denn überhaupt so zusammenarbeiten? Ist es nicht vielmehr in deren Denken einfach drin, dass sie versuchen, ihr Hotel oder ihr Bett einfach so häufig wie möglich im Sommer zu verkaufen?
Als Ökonom würde ich sagen, es gibt schon sowas wie einen Homo economicus, aber auch der Homo economicus versteht, wann das Modell, das Businessmodell nicht mehr funktioniert. Mit anderen Worten, würde meinen, dass die kooperativen Arrangements jedenfalls möglich sind in der Zusammenarbeit verschiedener Akteure von Städten und Regionen, um auch neue Tourismusmodelle zu probieren, zu versuchen, zu experimentieren und zu entwickeln. Ich bin da eher zuversichtlich.
Herr Pichlaner, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Danke. Das war's für heute mit Deutschlandfunk, der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Interesse. Ciao.